Ja, ich möchte euch erstmal noch danken für eure Gebete. Wisst ihr, wir fahren so oft mit meinem Sohn ins Krankenhaus und Menschen, Arbeitskollegen fragen mich, wie schafft ihr das? Und ich sage immer, wir glauben, dass Gott einen Plan für unseren Sohn hat. Und wir haben eine Gemeinde, die hinter uns steht, die für uns betet. Wir sind nicht allein. Und das ist, was Menschen beeindruckt. Dass in unserer Gesellschaft, die sich immer mehr spaltet und sich trennt, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo jemand für den anderen da ist und dass wir jemanden haben, der uns unterstützt, der alles kann. Und ja, ich danke euch und ich weiß, ihr werdet am Mittwoch bei uns sein im Gebet und ich, ganz ehrlich, das berührt mein Herz. Okay, bevor ich anfange zu weinen, fangen wir an. Ich habe dieses Mal einige Zeit gebraucht, wie ich das Thema nennen kann. Der Vater, der dich liebt, der liebende Vater. Und bis Damon mir ein Bild zeigte, kannst du es mal anwerfen, Henrik? Daddy loves you. Papa liebt dich. Und ich finde, das trifft es viel besser als so, wenn wir in unserer Gesellschaft sagen, Vater, das ist so weit weg. Vielleicht damals nicht, aber heute. Und heute überhaupt Vater zu verstehen, ist schon eine Herausforderung. Wenn wir sehen, wie viele Familien mit gar keinem Vater aufwachsen, mehreren Vätern, schlechten Vätern oder auch guten Vätern. Aber unser Bild, was wir von unserem leiblichen Vater haben, assoziieren wir auch automatisch auf unseren himmlischen Vater. Weil da projizieren wir darauf. Und um zu entdecken, wie unser himmlischer Vater ist, müssen wir uns auch ein bisschen von diesem irdischen Vater lösen. Und gucken, was die Bibel uns dazu sagt, damit wir vollends verstehen, wie gut unser Vater ist. Und um das zu entdecken, sind die besten Bücher in der Bibel die Evangelien, wo Jesus selbst über seine Beziehung zum himmlischen Vater spricht. Und die längsten und aussagestärksten davon sind für mich die Gleichnisse. Ich finde die Gleichnisse spannend. Manchmal wünsche ich mir, Jesus hätte lieber klare Regeln, klare Worte hinterlassen. Aber wenn wir diese Gleichnisse lesen, kann man so viel entdecken. Und wenn du sie noch nach Jahren zigmal liest, findest du immer noch neue Punkte, neue Nuancen, die dich begeistern. Ich habe gestern mit meiner Frau noch abends drüber diskutiert, nur über ein Gleichnis, was wir heute bringen. Und wir haben noch so viele Sachen entdeckt. Am Ende meinte meine Frau, willst du nicht eine Serie darüber machen? Über dieses eine Gleichnis. Ich sage, ja, es ist ein Abend vorm Sonntag, das schaffe ich nicht mehr. Aber vielleicht mal ein andermal. Wenn wir Gleichnisse in der Bibel lesen, gibt es immer zwei Ebenen. Einmal haben wir die Bildebene. Die ist ziemlich einfach zu begreifen. Der tut dies, der tut das. Das passiert. Und dann haben wir noch die Sachebene. Die Sachebene muss von uns selber entschlüsselt werden. Die sind bewusst so geschrieben. Und dies ist nicht immer ganz einfach. Manchmal kommt es mir so vor, dass das so ein bisschen ist wie die Aufbauanleitung eines IKEA-Regals. Kennt ihr das? Du nimmst die Anleitung von IKEA und guckst, da muss eine Schraube hin, da, und dann liest du durch und hast immer noch nicht gecheckt. Dann liest du nochmal durch, dann weißt du, da sind drei Schrauben, die wieder hin müssen, und so langsam kommt man wieder rein. Und als kleiner Trost für uns, nicht nur für uns sind die Gleichnisse nicht immer ganz leicht. Wir finden nach den Gleichnissen oft Stellen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, versteht ihr noch nicht? Begreift ihr nicht? Oder versteht ihr meine Sprache nicht? Also wir wollen uns heute mal ein Gleichnis anschauen. Und lasst mich mal, bevor wir auf dieses eingehen, das drumherum erläutern. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es wird sein letzter Weg sein. Er wird in Jerusalem gekreuzigt werden. Er weiß das. Wo er sein Leben für die Menschen geben wird. Und auf dem Weg nach Jerusalem kommen allerhand Zöllner und Sünder, um ihm zuzuhören. Was sind Zöllner und Sünder? Zöllner sind nicht nur die für die Römer die Steuern eintreiben, sondern sind im Prinzip die, mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten, also die Volksverräter. Und was sind Sünder? Im jüdischen Kontext meint das unrein oder Gesetzesbrecher, auf Ehebrecher oder jemand ohne moralische Prinzipien. Also diejenigen, die nicht nach den Gesetzen des Alten Testamentes lebten. Ich finde das schon interessant. Wer kommt zu Jesus? Nicht die Gläubigen und die Heiligen. Nein, die Sünder und die Zöllner. Und diese hieß Jesus hier willkommen. Nirgends in der Bibel finden wir eine Stelle, wo Jesus sagt, dass ein Menschen wegen seines Lebenswandels verurteilt. Er sagt ganz klar, was er gut findet und was er nicht für richtig hält. Und das ist heute als Kirche umso mehr unsere Aufgabe. Wenn wir als Christen mit Menschen umgehen, müssen wir so mit ihnen umgehen, wie Jesus es tat. Wenn wir Sünder sagen, verurteilen wir meistens einen Menschen und nicht die Tat. Ich denke, für uns ist heutzutage deutlicher zu sagen, wenn wir von Sünde reden, dass dies Dinge sind, die Gott nicht gut findet oder Dinge, die Gott hasst. Wenn du von Sünde in einer normalen Welt redest, das versteht heutzutage kein Mensch mehr. Außer vielleicht irgendwie aus dem englischen Krimi, wo ein hartherziger Vater oder Mutter hinter seiner Tochter Sünderin, ich verstoße dich oder so ein Quatsch hinterher ruft. Sünde oder Sünderin ist ein Begriff, der in den Kirchen benutzt wird, aber mit dem Menschen heute, die außerhalb der Kirche stehen, nichts mehr anfangen können. Aber es geht in der Bibel niemals darum, wer ein Mensch ist, sondern was er tut. Also, Jesus sitzt mit den Zöllnern und Menschen zusammen, die Dinge tun, die Gott nicht mag. Und dann ist da eine zweite Gruppe und diese ärgerte sich. Denn zeitgleich waren dort die Pharisäer und Schriftgelehrten anwesend. Also das religiöse Establishment, das sich von Jesus und seiner Lehre bedroht fühlte. Wer sind Pharisäer? Die Pharisäer waren eine religiöse Laienbewegung, die sehr viel Wert auf Heiligung legte, sehr viel Wert auf die Gesetze legte. Für sie war das Wichtigste, dass die Gesetze beachtet werden. Sie hätten zum Beispiel niemals einen unreinen Beruf gemacht, wie zum Beispiel Hirte, wo man mit Tod, mit Blut zu tun hat. Sie waren meistens Zeltmacher, Zimmermänner. Und ja, alle, die nicht so lebten wie sie, waren unrein. Ein ziemlich einfaches Menschenbild. Wir und die. Und wir steigen mal in den Lukas 15, Vers 2 ein. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Was heißt, nimmt Sünde an? In unserer heutigen Kultur würden wir sagen, ach, dieser Jesus, wie toll der ist. Er nimmt sich den Armen, Ausgestoßenen an und er quatscht ein bisschen bei ihnen. Und aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht im Urtext pros dechomai. Wenn es nur um Annehmen gehen würde, würde dechomai stehen. Pros dechomai bedeutet, einen Menschen als Freund anzunehmen. Paulus benutzt es zum Beispiel, um das Annehmen einer Person oder als Bruder oder Schwester zu beschreiben. Also egal, wer diese Person ist, sie darf zu Jesus kommen. Es geht hier noch nicht einmal darum, dass jemand vorher sein Leben geändert hat. Es geht hier nicht einmal darum, dass sie Jesus sehen. Und es geht nur darum, dass Jesus ihn sieht und er sie annimmt. Und das ist, was ich mir auch für unsere Kirche wünsche, dass wir, egal wer durch diese Tür kommt, dass wir den Menschen mit vollem Respekt und Wertschätzung begegnen. Egal wie sein Leben ist, egal wie er lebt, dass wir ihn wirklich mit Würde behandeln. Christen machen es häufig andersherum. Sie schreien erst, der muss so leben, der muss so leben. Aber ganz ehrlich, wieso sollte man, wenn man selber nicht an Gott glaubt, wenn man nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, der einen liebt und einen Plan für sein Leben hat, dieses ändern? Es gibt keinen Grund dazu. Im Römer 10, Vers 17 lesen wir, dass der Glaube aus dem Hören der Botschaft kommt. Gib doch den Menschen erstmal die Chance, die Botschaft zu hören. Lasst uns Menschen erst einmal annehmen. Und wenn dieser Mensch Gott kennenlernt, wird dieser sich schon fragen, warum Gott manche Dinge gut findet und andere nicht. Und auch vor allem, warum nicht. Aber in den Augen der Pharisäer war noch etwas viel, viel schlimmer. Jesus aß mit ihnen. Essen hatte damals einen viel höheren Stellenwert als heute. Aus dem Blickwinkel der Pharisäer war Jesus damit selber unrein, selber ein Gesetzesbrecher.
Außerdem ist es im biblischen Kontext jederzeit, dass, wenn man zusammen ist, jemand auf einer tiefen, persönlichen Ebene annimmt. Und Jesus beginnt, drei Gleichnisse zu erzählen, in der es immer um etwas Verlorenes geht. Im ersten geht es darum, dass von 100 Schafen eines verloren geht und der Hirte es sucht. Und als er es findet, wird eine Party geschmissen. Dann im zweiten geht es um eine Frau, die 10 Drachmen verliert. Und als sie diese findet, wird eine Party geschmissen. Und findet den Höhepunkt im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und eigentlich kennen das zumindest alle, die zumindest mal ab und zu in die Kirche gehen. Ist ein christlicher Standard. Aber hast du das jemals wirklich verstanden, worum es geht? Hast du die Sachebene schon mal dich richtig mit beschäftigt? Du könntest jetzt sagen, der verlorene Sohn kommt einmal im Jahr vor, seit 40 Jahren bin ich Christ, jetzt kann ich mein Handy rausholen und meine Einkaufsliste für Montag schreiben. Kannst du machen. Oder wir können uns jetzt mal auf eine neue Spurensuche geben, was noch alles darin steckt. Und wir werden heute noch nicht mal ansatzweise alles, was da drin steckt, entdecken. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn geht meistens irgendwie so. Da ist ein Sohn, der läuft von zu Hause weg, verletzt seinen Vater, er verprasst das Geld, er kommt wieder nach Hause, der Vater fällt ihm um den Hals, wir deuten das, dass man jederzeit zu Gott kommen kann. Und dann am Ende ist noch so eine kleine Minigeschichte drangehängt vom eifersüchtigen Bruder und die überspringen wir häufig. So ist meistens so unsere, wie wir den verlorenen Sohn lesen. Aber das Gleichnis beginnt in Lukas 15, Vers 11 mit: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Also 3 Personen, einen Vater und seine 2 Kinder. Hier ist keine Gewichtung zu erkennen, dass einer wichtiger ist als der andere. Beide Söhne werden gleich in die Geschichte eingeführt, auf eine Stufe gestellt. Und im Vers 12 spricht der jüngere Sohn zu seinem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte ihm die Habe. Was hier so recht kühl rüberkommt, heißt nichts anderes, als dass der jüngere Sohn nicht mehr auf den Tod seines Vaters warten will. Es gab schon damals eine Art Eigentumsrecht, das heißt, wer was erben sollte, konnte schon zu Lebzeiten des Vaters aufgeteilt werden, aber die Erben hatten kein Verkaufsrecht, sondern es lag noch allein beim Vater. Der Vater hatte also jedes Recht, die Bitte abzulehnen. Diese Bitte bedeutet vielmehr, dass er sich wünscht, dass sein Vater endlich stirbt. Setzt diesmal in den Kontext der damaligen Gesellschaft, wo Ehre und Ehrerbietung für den Vater so unglaublich wichtig war. Jetzt bin ich verrutscht. Was den jüngeren Sohn antreibt, ist selbstzentrierter Stolz. Er sagt, gib mir meinen Erdteil, der mir zusteht. Du stirbst mir nicht schnell genug. Und hier finden wir im Urtext ein ungewöhnliches Wort. Usia, heißt das. Normalerweise müsste dort Kleronomia stehen, was Erbe bedeutet. Usia wird nirgends sonst im Neuen Testament verwendet. Wenn in der Zeit der Bibel jemand sein Erbe antritt, heißt dies, dass er auch eine verantwortliche Position der Familiensippe annimmt. Dass er den Besitz verwaltet, dass er den Besitz vermehren muss, dass er seine Ehre, seine Sippe schützen muss bis zum Tod. Aber das ist alles, was der jüngere Sohn nicht will. Und das ist, was Usia bedeutet. Es bedeutet Reichtum oder Eigentum. Er sagt hier eigentlich nur: Gib mir meinen Reichtum, gib mir den Zaster. Damit hat der jüngere Sohn kein damals gültiges Gesetz verletzt. Aber eine Beziehung wurde zerstört. Der Sohn hat kein Gesetz übertreten, aber eine Beziehung wurde gebrochen. Das Herz seines Vaters wurde gebrochen. Er sagt: Ich kann besser ohne dich. Ich kann für mich alleine entscheiden. Und das ist, was wir auch oft tun wollen. Wir wissen alleine alles besser. Kennen wir doch selber. Wir wollen ja keine Schwäche zeigen. Letztens bin ich mit meiner Frau am Meer spazieren gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Mole kennt. Das sind diese Steinaufhäufungen, diese Wellenbrecher, wo man auch als Tourist immer schön draufgehen kann. Und wir laufen so vorbei. Und kommt so ein kleines Mädchen, ich denke so 2 Jahre. rennt so alleine die Mole runter, die Eltern noch da hinten und rennt, kommt von der Mole runter und geht rechts und rennt immer weiter. Dann kommen die Eltern so ziemlich weit entfernt und gehen nach links. Ne? Das Mädchen steht so, guckt, die Mutter steht so, komm her, das Kind. Sehr resolut, ich habe es nicht verstanden, war litauisch, aber meine Frau sagte, die war ziemlich von sich überzeugt. Nee, und geht weiter. Die Mutter, komm, Kind geht weiter. Also ganz ehrlich, 2 Meter daneben war das Meer und es war wirklich schon dunkel. Also ich weiß nicht, ob ich eine Glucke bin, ich wäre schon längst hingerannt und hätte es geschnappt. Aber das Kind meinte, es weiß es besser. Wir sind genauso oft wie dieses Kind. Ich weiß es besser. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich kann für mich selber sorgen. Und wir sind doch oft so genauso. Wir wissen, was die Bibel sagt. Aber wir wollen selber entscheiden und entfernen uns immer weiter von Gott. Erstmal vielleicht ein bisschen, dann hören wir nochmal sein Rufen, bleiben kurz stehen. Dann merken wir, passiert ja nichts. Hat er keine Konsequenzen, gehen noch ein Stück weiter weg, hören nochmal sein Rufen, bleiben wieder stehen und irgendwann hören wir sein Rufen nicht mehr. Wir haben uns zu weit von ihm entfernt. Weil wir uns abgewandt haben. Ich wette, der Vater in diesem Gleichnis hatte seinen Sohn hinterhergerufen. Bitte, geh nicht! Aber dieser wollte nicht hören. Gott lässt dir die freie Wahl. Die Entscheidung liegt bei dir. Das kann nicht deine Gemeinde entscheiden, dein Pastor, dein Sitznachbar. Das musst du selber für dich entscheiden, wie du leben willst. Das Einzige, was die Bibel ausschließt, ist, sich halb zu entscheiden. Du kannst dich nur für oder gegen Gott entscheiden. Er hat den Menschen geschaffen, um Beziehung zu haben. Tiefe, feste, innige Gemeinschaft. Und aus diesem Grund lässt es auch zu, dass du Nein sagen kannst. Ich will das nicht. Gott liebt dich so sehr, dass er dir die freie Wahl lässt, ob du bei ihm sein willst. Kein Zwang, ein freier Entschluss. Aber bei einem freien Entschluss musst du auch selber die Konsequenzen tragen. Das muss einem immer klar sein. Gott hat die Verantwortung für dich selber, dir selber gegeben. Du bist für dich selber verantwortlich. Der jüngere Sohn hat eine Entscheidung getroffen und führte diese konsequent aus. Wir lesen darauf folgend, wie er mit dem Erbe umgeht, dass er das Land und die Tiere ganz schnell und billig verhökerte und sich ganz schnell aufmachte und dort verschwenderisch lebte. Also auf gut Deutsch, er ließ es so richtig krachen. Freiheit! Endlich kann ich für mich selbst entscheiden. Jetzt bin ich ein selbstbestimmtes Individuum. So wie heute unsere Zeit ja das predigt. Wahrscheinlich postet er jeden Tag auf Instagram, was er Tolles gemacht hat. Zeigte so seine Karren, seine Autos, wie viele Frauen er hatte. Oder sonst, was der Maßstab ist, der damit andere Menschen sagen, Mann, der muss aber glücklich sein. Ich glaube, dass es ihm eine Zeit lang gut ging und er nicht an seinen Vater dachte. Ich kann ja auch ohne ihn. Ich brauche ihn nicht. Mir geht es gut. Er zerstreute seine Gedanken und genoss, wie er dachte, sein Leben. Und das passiert so oft mit uns Christen. Jahrelang lebt man mit Gott und dann findet man irgendwas, was man begehrt. Und schon lässt man Gott hinter sich. Und man denkt, man kann auch ohne ihn. Und eine Zeit lang, vielleicht fühlt sich das auch richtig oder gut an. Aber wie gesagt, nur eine Zeit lang. Im Vers 14 lesen wir, aber als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Was haben wir von dem bisher bis vom jüngeren Sohn? Die Beziehung zu seinem Vater zerbrochen. Er hat seinen Papa verletzt. In ein fremdes Land gegangen, was übrigens für die Pharisäer hieß, dass er damit sich unrein macht, Geld verschwendet. Und zur Krönung musste er als Jude zu den Schweinen. Das ist der Super-GAU. Tiefer kann man aus jüdischer Sicht nicht sinken. Die Pharisäer mussten schon in dieser Geschichte kurz vorm Herzinfarkt gestanden haben. Vers 17 bis 20. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Was passiert da? Erst als es ihm wieder schlecht geht, braucht er seinen Vater, also Gott. Erst dann merkt er, dass er Mist gebaut hat. Erst als es um den Verhungern nahe war, denkt der jüngere Sohn daran, zu seinem Vater umzukehren. Er wird, bevor er Schweinehirte wurde, garantiert alles versucht haben, um sich über Wasser zu halten. Gelegenheitsjobs, Tagelöhner, nur um nicht zurück zu müssen. Und so sind wir Menschen. Wir wollen ja jedem beweisen, wie stark wir sind. Keine Schwäche zeigen. Ich bestimme über mein eigenes Leben. Das ist, was uns die Gesellschaft predigt. Sei du selbst, du bist ein Individuum, mach, was du willst, du brauchst keine Hilfe. Und dann guckt mal die Gesellschaft an, wie viele Menschen scheitern, ohne überhaupt eine Chance gehabt zu haben. Und selbst wenn wir absolut nicht mehr im Leben klarkommen, versuchen wir es immer wieder selber hinzubekommen. Und erst wenn wir von den Bruchstücken unseres Lebens stehen, dann fängt man an, wieder nach Gott zu fragen. Aber schon dieses Eingeständnis, ich schaffe es nicht mehr ohne dich, fällt uns so schwer. So wie der jüngere Sohn erst vor dem Hungertod steht, an seinen Vater denkt, denken wir erst im letzten Augenblick an unseren himmlischen Vater und sind bereit, ihm die Kontrolle über unser Leben zu lassen. Also der jüngere Sohn ging in sich und beschloss, nach Hause zu gehen. Und mir stellt sich hier die Frage, hat er das wirklich schon aus Reue getan oder aus Not? Er sagt nur, dass er Hunger hat und Essen braucht. Er sagt hier nicht, ich habe meine Familie beschämt. Ich habe meinem Vater Leid zugefügt. Habe meine Familie im Stich gelassen. Nicht mal das Geld, das er verloren hat, scheint ihn zu beschäftigen. Hier steht nur, er bereute, dass er in die Situation gekommen ist und dass er Essen brauchte. In einigen arabischen Bibelübersetzungen steht hier, er wurde schlau. Nicht er bereute, sondern er wurde schlau. Er denkt immer noch, wie im Vers 19, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er glaubt, dass es Versöhnung mit seiner Familie und kulturell betrachtet mit seinem ganzen Dorf erst dann möglich ist, wenn er das ganze Geld zurückbezahlen kann, das er verloren hat. Er geht davon aus, dass das verlorene Geld das Problem ist. Aber das ist es nicht. Er checkt immer noch nicht, dass das Problem seine zerstörte Beziehung zum Vater ist. Dass er das Herz des Vaters gebrochen hatte. Wenn er sagt, ich will nicht mehr dein Sohn sein, was heißt das dann? Er rechnet mit einer Diener-Meister-Beziehung. Nicht einer Beziehung von einem Sohn zum Vater. Und ich finde das echt krass, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, ich müsste zu meinem Vater so kommen. Wir hatten am Anfang gesehen, dass er am Anfang sich verweigerte, seinen Platz als Erben anzunehmen. Und noch immer lehnt er diese echte Sohnschaft ab. Und so macht sich der jüngere Sohn auf den Weg und erwartet vermutlich das Schlimmste. Sein Vater würde wahrscheinlich distanziert sein, eben wie so ein Patriarch im Nahen Osten ist. Und wenn er kommt, muss er durch das ganze Dorf gehen. Und wenn jemand das Geld an Heiden verloren hat, dann gab es im jüdischen Brauch eine Sitte, die nennt sich Kizaza. Das war so, das Dorf hatte Aufstellung vor dem Sohn genommen, hat einen Tontopf genommen und auf den Boden geschmissen und hat geschrien, du bist von deinem Volk abgeschnitten. Und das ist, was Kizaza heißt, das Abschneiden. Das heißt, er würde verstoßen werden. Sie würden ihn aus dem Dorf jagen. Hinterher würde niemand etwas mit diesem missratenen Sohn zu tun haben wollen. Er wäre jemand, der nicht mehr dazugehört. Aber dann kommt der Höhepunkt der Geschichte. Also der jüngere Sohn macht sich auf und kommt in Sichtweite des Dorfes seines Vaters. Und als er noch weit entfernt war, da sieht ihn sein Vater. Stellt euch mal vor, da kommt der Sünder. dreckig, abgemagert, mit denselben Klamotten, wie er im Schweinestall war, heruntergekommen, verlottert. Also ich weiß nicht, wie wir als Väter so sein würden. Wahrscheinlich würden wir ihn erstmal so richtig runterputzen, zusammenschreien, sagen, wir haben es dir doch gleich gesagt. Ich weiß nicht, wie wir das machen würden. Aber das finde ich das Geniale an diesem Höhepunkt. Denk dran, der Vater steht in diesem Gleichnis für Gott. So wie hier beschrieben, ist unser Gott. Er sieht seinen Sohn, als er noch weit entfernt war, und es jammerte, und er rannte hin und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Vater verhält sich hier gegen jede Norm, die zu dieser Zeit galt. Er bricht alle Regeln seiner orientalischen Gesellschaft. Egal, was das Dorf denkt, egal, was irgendeine Tradition vorschreibt, ich will zu meinem geliebten Sohn. Im Griechischen steht hier beim Wort läuft das Wort Dramon. Dramon ist ein Fachbegriff, das heißt, wenn man einen Wettkampf im Stadion so schnell er kann, läuft er hin. Nicht nur ich gehe ein bisschen hin, ich renne ein bisschen, sondern er läuft so schnell er kann, so schnell wie ein Sportler. Und was noch dazu ist, kennt ihr diese Gewänder, die so hier runterreichen? Gibt es bis heute im Nahen Osten. Habt ihr damit mal gerannt? Es geht nicht, ihr müsst sie hochziehen. Und was sieht man da? Haut. Im Alten Testament, bei den Juden, war das ein No-Go. Kulturell ging gar nicht. Er Vater erniedrigt sich, er nimmt die Schande auf sich, er nimmt die Scham auf sich, um zu seinem Sohn zu kommen, zu ihm zu rennen, ihn vor Hohn und Spott zu schützen. Der jüngere Sohn hat vielleicht missgebaut, aber es ist mein geliebter Sohn, sagt sich der Vater. Wenn hier Jesus erzählt, dass der Vater sein Haus verlässt und sich erniedrigt hat, haben wir hier das Symbol des menschgewordenen Gottes. Dann wird hier deutlich, dass Gott in Jesus sein Haus verlassen hat und sich erniedrigt hat und Mensch wurde, um uns zu retten, von unserer Schuld zu befreien. Er wartet nicht, bis das Verlorene zu ihm kommt. Gott ist in Jesus auf die Erde gekommen, damit wir uns in Gott versöhnen. So ist unser Gott. Amen. Egal, was du getan hast, Gott wartet auf dich. Egal, wie oft du im Leben versagt hast, Gott wartet auf dich. Er hat in Jesus den ersten Schritt auf dich zugetan, schon jetzt. Jetzt bist du in der Reihe, auf ihn zuzugehen. Und dann wartet er nicht nur, bis du bei ihm bist, sondern er läuft dir entgegen. Der Vater rennt zu seinem Sohn und küsst ihn. Das Wort, das hier für Küste steht, ist Kataphilesen. Das heißt eigentlich, küsst ihn immer wieder. Mein Sohn ist zurück. Mein geliebter Sohn. Ich will ihn bei mir haben. Ich will ihn spüren. Ich will ihn drücken. Ich will ihn halten. Keine Anschuldigung, nur Liebe. Das ist, was Gott spürt, wenn ein Mensch zu ihm umkehrt. Wenn ein Sohn oder eine Tochter ihn findet. Wir haben einen emotionalen Gott. Die Bibel zeigt, dass er dieselben Gefühle hat wie du und ich, sonst könnte er uns nicht verstehen. Wenn Gott die Menschen geschaffen hat, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann ist dies ein emotionales Bedürfnis. Nach diesem Opfer des Vaters, nachdem dieser zu seinem Sohn gerannt ist, darf niemand in der Familie und Dorfgemeinschaft ihn mehr ablehnen oder verachten. Dadurch, dass der Vater sich selbst erniedrigt hat, wird sein Sohn gerettet. Und das Einzige, was der jüngere Sohn jetzt noch zu seinem Vater sagen kann, ist, als dieser sich vor seinen Augen erniedrigt, ich habe gesündigt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Als er das Opfer des Vaters sieht, präsentiert er keinen Vorschlag mehr als Friedensangebot, nicht irgendwie noch seine Schulden abzubezahlen, Tagelöhner zu werden, nur noch, ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Am Anfang bestand er auf uneingeschränkte Selbstbestimmung über sein Leben. Jetzt überlässt er sein zukünftiges Schicksal bedingungslos seinen Vater. Der Sohn merkt erst jetzt, dass sein Vergehen nicht die Verschwendung des Geldes ist, sondern die Verletzung des Herzens seines Vaters. Unserem Gott geht es nicht um Geld oder um deine Fehler. Ihm geht es darum, dass du bei ihm bleibst, dass er Gemeinschaft im Gebet, im Bibellesen, im Lobpreis mit dir haben kann. Und wenn wir mal falsche Wege gehen, dass du weißt, du kannst jederzeit bedingungslos wieder zu ihm kommen und um Verzeihung bitten. Im weiteren Text sehen wir, wie der Vater den verlorenen Sohn wieder als Sohn einsetzt. Die Knechte sollen ihn waschen und ihm Ehre bezeugen. Er lässt seinen Sohn einen Ring anstecken und das nicht nur ein Ring, sondern ein Siegelring, das ihn ausweist als Mitglied der Familie des Vaters. Das beste Kleidungsstück wird ihm geholt und auch noch das gemästete Kalb, also das Beste vom Besten geschlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Eigentlich könnte das Gleichnis hier enden. Der Höhepunkt ist erreicht. Jesus hat deutlich gezeigt, wie Gott ist. Dass er nicht böse ist auf die Menschen, die nicht nach seiner Ordnung leben, sondern dass er wartet, dass die Menschen ihn finden und ihn Vater nennen. Die Bibel benutzt mehrmals und auch Jesus selber das Wort Abba, wenn sie über Gott redet. Der Ursprung von Abba ist eine kindliche Lallform des aramäischen Wortes für Vater. Dies genauso, wenn ein Baby versucht, zum ersten Mal Papa zu sagen. So vertraut spricht Jesus über unseren himmlischen Vater. Wie ein kleines Kind zu seinem Papa. Die ersten Worte. Papa. Papa. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr schon Eltern seid, habt ihr es erlebt, wenn die ersten Laute über die Lippen des eures Kindes kommen. Diese Gefühle hat Gott, wenn sich ein Mensch ihm naht. Das zeigt, wie sehr, wie vertraut sich Gott unsere Beziehung zu ihm wünscht. Wie sehr er erwartet, dass wir zu ihm kommen. Nicht mit irgendwelchen Frommigkeiten, sondern wie ein Kind, das Papa schreit und zu ihm läuft. Ich stelle mir vor, wie in diesem Augenblick die Sünder und die Zöllner, die zugehört haben, mit leuchtenden Augen da sitzen und merken, für mich gibt's Hoffnung. Ich kann mein Leben ändern und zu Gott kommen. Gott ist nicht böse auf mich. Er möchte nur, dass ich mich für ihn entscheide. Und was mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Ich denke, sie werden ziemlich angefressen sein. Die Sünder dürfen auch zu Gott kommen. Die sind es nicht wert. Wir halten uns an alle Gesetze. Wir sind doch was Besseres. Aber wie gesagt, die Geschichte, die Jesus hier erzählt, endet hier noch nicht. Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Das griechische Wort hier, das für Ältere benutzt wird, ist Presbyteros. Im Neuen Testament wird es normalerweise im Zusammenhang mit Schriftgelehrten verwendet. Wer war bei Jesus? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Also wird hier schon ziemlich klar, für welche Personengruppe der ältere Sohn steht. Vers 26 und 27. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Dieser Vers ist ganz wichtig, ganz bedeutend. Wenn wir übersetzen, gesund wieder hat, könnte man auch Shalom, also Frieden einsetzen oder übersetzen. Das heißt, wieder als Sohn anerkennt. Der Knecht erzählt also dem älteren Sohn, dass sein Vater einen Sünder aufgenommen hat und dabei ist, sich mit ihm, diesem an den Tisch zu setzen und zu essen und ihn als Sohn anzuerkennen. Merkt ihr das? Könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern? Genau das ist der Vorwurf, den die Pharisäer Jesus gemacht haben am Anfang. Die Figur des Vaters steht nun nicht nur für Gott allein, sondern ist auch ein Symbol für Jesus selbst, wie er Menschen annimmt. Aber wie reagiert der ältere Bruder im 28. Vers? Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Lass uns nochmal in die nahöstliche Kultur reinversetzen. Eigentlich müsste der Vater mit seinen Gästen sitzen, der ältere Sohn müsste sie bedienen. Damit wird den Gästen gezeigt, dass sie der Familie wichtig sind. Aber seine Reaktion ist, er weigert sich, das Haus zu betreten, wo die Gäste bereits eingetroffen sind. Er gibt ihnen nicht mal einen Handschlag, wie es die Kultur vorschreibt. Stellt euch mal vor, ihr wärt irgendwo auf einer Feier und einer der Gastgeber würde die ganze Zeit vor der Tür stehen und dich nicht begrüßen. Es wäre eine persönliche Beleidigung gegenüber den Gästen und dem Vater. Er will seinen Vater für seine Gnade gegenüber dem jüngeren Sohn beleidigen. Und zum zweiten Mal an diesem Tag zeigt der Vater seine Gnade. Stellt euch mal ein Fest vor und alle sehen diesen Streit und schauen zu, was wird passieren. Als Familienchef müsste der Vater seinen Sohn bestrafen. Und doch erniedrigt er sich wieder erneut. Entgegen aller Tradition geht er von seinen Gästen zu seinem Sohn. Wieder diese unbedingte Bereitschaft, sich versöhnen zu wollen, Schande zu ertragen und selbstlos zu lieben. Für die Kultur ein absolutes No-Go. Doch der Vater liebt seine Söhne gleichermaßen. Den, der sündigt, und den, der bei ihm geblieben ist, ohne Unterschied. Er geht hinaus, um zu bitten, nicht zu strafen, zu verurteilen oder zu brüllen. Der Vater fühlt den Schmerz zurückgewiesener Liebe aufgrund der öffentlichen Beleidigung. Der ältere Sohn antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Hier wird wieder deutlich, es wurde wieder kein Gesetz verletzt, aber eine Beziehung ist gestört. Die Regeln erfüllt der ältere Sohn genau wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, buchstabengenau. Aber auch er sieht seine Beziehung zum Vater mehr als die eines Dieners zu seinem Herrn, als ein Vater zu seinem Sohn. Und diese Diskussion wurde offen und laut sicherlich vor der Festgemeinschaft ausgefochten. Alle bekommen mit, wie der ältere Sohn sich verhält. Nie hast du mir einen Bock gegeben, beschuldigt ihr Vater. Aber merkt ihr, das Erbe war aufgeteilt. Schon am Anfang. Es war seins. Dieser Sohn, nicht mein Bruder. Er hat dein Hab und Gut verprasst. Aber ganz genau, er hat nur seinen Anteil verprasst. Der ältere Sohn ist einfach nur eifersüchtig gegenüber dem Jüngeren, der, wie er meint, bevorzugt wird. Aber lasst uns mal die Antwort vom Vater lesen. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Er hatte alles, ihm gehörte schon alles. Er hatte nur nicht gefragt. Er hätte alles haben können, was seinem Vater gehörte. Und doch hat er nicht die Liebe seines Vaters verstanden. Er hatte sich nur als Diener gesehen. Genau wie die Pharisäer hatte er alles getan, aber er hatte keine Beziehung zu seinem Vater gelebt. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und damit endet das Gleichnis. Kein Ende, keine Auflösung, wie es weitergeht. Warum? Jesus spricht gerade mit einer Gruppe rebellierender religiöser Sünder, die seine Botschaft ablehnen, die einen ungnädigen, distanzierten Gott predigen, der keinerlei Gnade kennt. Aber es besteht noch eine Chance, dass sie sich mit dem Vater versöhnen lassen, die in der Person Jesus gerade unter ihnen ist. Das ist, was Jesus den Pharisäern sagt. Diese Zöllner und Sünder, diese Menschen, die bisher nicht nach Gottes Willen gelebt haben, sind deine Brüder. Und wenn sie zu mir umkehren, nehme ich sie an. Ich habe sie wiedergefunden. Ihr, die ihr Gott kennt, freut euch mit mir. An diesem Punkt der Geschichte verkörpert Jesus die Person des Vaters. Die Pharisäer sind in der Rolle des älteren Sohnes. Jesus sagt ihnen, dies ist meine Erklärung, warum ich mit den Zündern sitze und mit ihnen esse. Wir sehen in diesem Gleichnis, dass unglaublich große Vaterherz Gottes zu jedem Menschen. Eines Gottes, der emotional ist, der es liebt, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht nur für die, die Jesus kennen, sondern er will Gemeinschaft mit jedem haben. Er ruft jeden Menschen zu sich. Die Entscheidung hat er bei dir überlassen. Wenn du siehst, wie Gott Menschen sieht, dann müssen wir uns auch fragen, wie wir die Menschen sehen. Aber ich denke, bevor wir das tun können, müssen wir uns zwei Fragen selber stellen. Wie sieht Gott mich? Dieses Gleichnis beantwortet es deutlich. Als sein geliebtes Kind. Als immer jemand, der immer und jederzeit zu seinem Papa kommen kann. Und wenn du diese Wahrheit für dich angenommen hast, stell dir die Frage, wie ist meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater, zu meinem Papa? Diener, Herr? Oder Vater und Sohn? Kann ich ihn als so liebend annehmen, wie wir in dem Gleichnis erlebt haben? Kann ich seine Vergebung annehmen? Wir sind Menschen und machen ständig Fehler, aber die Vergebung unseres Vaters ist doch größer. Gott hat jedem Menschen ein Angebot gemacht. Komme zu mir und du wirst Frieden finden. Ein Frieden, der die Verlockung in aller Welt dir nicht geben kann. Und eine Liebe, die größer ist auf dieser Welt. Lasst mich zum Abschluss noch euch den Johannes 3, Vers 16 auf den Weg geben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Amen. Wir wollen noch zum Abschluss Gebet anbieten. Wenn du noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann kannst du nach vorne kommen und mit uns beten. Oder wenn du sie wieder treffen willst, komm auch dann. Aber auch wenn du Heilung für deinen Körper willst, dann wollen wir dir die Hand auflegen und Gott bitten, dass er dies tut, dass er dich berührt.